Ja, ihr seid immer noch beim Lokalmagazin auf der 96,6 der Wüstenwelle und wir sind mittendrin in der zweiten Stunde, in der Gästestunde. Und diese Musik, die ihr gerade gehört habt, ist ein Mitbringsel von unserem Gast, unserer Gästin,
Gast.
Christine Lehmann, hallo.
Hallo, freue mich, dass ich da bin.
Ja, ich freue mich, dass du da bist. Und zwar, wem dieser Name nicht sagt, Christine Lehmann, vielleicht sagt euch der Name Lisa Nerz etwas. Auch nicht? Na, also bitte. Oder doch? Ariadne, Krimi. Lisa Nerz ermittelt schon seit etlichen Jahren erfolgreich. Und Lisa Nerz ist auch eine ganz spezielle Figur. Also sehr passend für Ariadne, weil Lisa Nerz ist nicht so eine übliche Krimi-Heldin. Soll man ein bisschen was über die Lisa sagen? Erstmal.
Ja, also inzwischen hat man sich ja an Lisa Nerz gewöhnt schon fast. Die Figur, die zwischen den Geschlechterrollen eigentlich hin und her wechselt. Gerne mal Anzüge trägt, gerne mal den taffen Mann spielt, gerne aber auch mal Minirock trägt und sich nicht festlegen lässt auf eine Frauenrolle. Oder vor allen Dingen auf diese Frauenrolle, nicht die, die bei uns in der Gesellschaft eigentlich üblich ist, das auch rhetorisch umsetzt, also in Gesprächen sich eben nicht so verhält, wie man das von einer Frau erwarten würde, sondern dann mal ziemlich wüst wird oder grob wird, aber auch Kommunikationsstrukturen immer wieder aufbricht. Also dazu dient mir diese Figur eigentlich auch. Und ich persönlich habe auch immer einen Riesenspaß daran, wenn sie alle Erwartungen durchbricht, alle täuscht. Und dann entstehen völlig überraschende und auch für mich oft beim Schreiben ganz neue Situationen. Und das ist Lisa Nerz.
Das heißt, Lisa Nerz überrascht auch dich?
Ja, immer wieder. Immer wieder. Also ich meine, ich weiß ja oft nicht, wenn ich eine Szene schreibe, wo die endet und dann fängt irgendeiner der Figuren an zu reden. Lisa Nerz muss wirklich eine gute Antwort finden, vielleicht weil sie sich angegriffen fühlt oder weil sie das für eine frauenfeindliche Äußerung hält. Und dann antwortet sie und dann gewinnt dieser Dialog plötzlich eine Richtung oder einen Drive, mit dem ich selber nicht gerechnet habe. Und dann am Ende steht das und ich sage, ja gut, das kann man so lösen, das Problem.
Okay, das heißt, dieser Nerz ist nicht, du hast gesagt, die verhält sich nicht so, wie man es von Frauen erwartet. Ich habe gerade gedacht, okay, wie verhalte ich mich? Ich bin eher so ein anschmiegsamer Typ. Also ich schmieg mich immer dem an und guck, was gerade Sache ist und was reinpasst und so weiter. Und ich habe den Eindruck, Lisa Nerz, die guckt immer gerade da, wo sie reinpreschen kann, wo sie das Gefühl hat, da stimmt was nicht oder da springt mich was an oder. Und da schießt sie drauf los.
Ja, ich meine, wir haben ja als Frauen sehr oft schon erlebt, dass wir, was weiß ich, unter vielen Männern sind und die ein Gespräch bestimmen. Oder auch bestimmen, worüber überhaupt geredet wird. Oder in welcher Form darüber geredet wird und anfangen zum Beispiel Zoten zu erzählen. Also so diese männlichen Arbeitszusammenhänge sind ja gar nicht immer so harmlos. Und Lisa Nerz schafft es halt, genau das auf den Punkt zu bringen durch ihre Reaktionen und schafft es dann auch, sagen wir mal, besonders dumm zu reagieren, wo man Intelligenz erwartet oder überraschend klug zu reagieren, wo man eigentlich jetzt einen weiblichen Rückzug erwartet hätte, ja. Also es ist eigentlich so eine moderne Form von Feminismus. Also vor 20, 30 Jahren, da ging es darum, dass wir Jobs kriegen. Das ist heute immer noch ein Thema, aber viele Frauen haben ja dann ihre Jobs, stellen dann aber fest, sie sind in einem Kommunikationszusammenhang, der ihren eigenen Bedürfnissen gar nicht entspricht. Frauen, die sich nur um Männer kümmern, die nur die Vorgesetzten grüßen und die Frauen, die noch im Zimmer sind, gar nicht wahrnehmen und so. Lisa Nerz würde dann immer irgendwas tun, um das zu ändern. Und uns allen als Leserinnen, mir auch als Schreiberinnen bewusst zu machen, wie sehr unsere Welt, Berufswelt, eigentlich auf fast allen Ebenen, auch Geburtstagspartys, von dem bestimmt werden, was Männer wollen und vorgeben und wo sie sagen, das ist ein gutes Thema und das andere ist ein Thema, das ignorieren wir. Dann reden Frauen untereinander vielleicht weiter, aber sie schaffen es nicht, ein Gesamtgespräch zu kriegen.
In dem Buch, ich weiß nicht, ob ich da jetzt schon vorgreifen kann, hebt Lisa ja in Höhen ab, in die wir ja nie kommen werden. Und da beschreibst du auch eine Frau, die sehr offensiv mit diesen Themen umgeht. Also so von wegen der unfickbare Fettsteiß.
Ja. Ja, also klar, das Buch ist, vielleicht sollte man wirklich gar nicht so weit vorgreifen, aber es ist dieser Totensteige, dieser Krimi, der letzte, den ich jetzt geschrieben habe, der gerade erschienen ist, ist ein politisches Buch, auch wenn man das vielleicht zunächst gar nicht gar nicht denkt. Denn es fängt zunächst mit einer Geisterbeschwörung an in einem Schloss, im Schloss in Ludwigsburg. Und es scheint um Parapsychologie zu gehen, also um all diese ganz unheimlichen, beunruhigenden Phänomene, von denen die meisten von uns sogar schon mal erlebt haben, aber sowas wie Vorahnungen oder plötzlich passiert etwas, wo ich gedacht habe, das muss jetzt passieren, also so als hätte ich's gemacht, also diese Telekinese, die man das nennt, das ist so der Beginn. Und dann, was macht die Presse, wenn so ein Telekinetiker auftaucht, also einer, der vielleicht Flugzeuge abstürzen lassen kann? Die nimmt es auf, die Presse. Und dann wird der ganze Krimi eigentlich zu einem Bericht, wie Presse heute oder Medien heute funktionieren. Und da die Medien unsere Politik und die Politiker bestimmen, kommen am Ende auch Politiker vor bei einer Geheimkonferenz, die dann das große Problem lösen soll. Und Lisa Nerz wird plötzlich berühmt, was gar nicht zur Figur Lisa Nerz passt.
Das hat jetzt so viele Enden, dass ich gar nicht genau weiß, bei welchen ich, wo ich hinfassen soll. Aber vielleicht die Musik, die wir am Anfang gehört haben. Du kannst Spanisch,
ja.
Hast uns das ein bisschen übersetzt. Und das klingt ein bisschen, du hast irgendwie was übersetzt von wegen, ich bin nicht da, wenn er mich sucht, bin ich nicht da.
Ich bin der Verschwundene.
Ich bin der Verschwundene und ich bin nie ganz angekommen in diesem Jahrhundert. Also es ist sie nicht so ganz zu greifen, dieser.
Ja, also in dem Fall schon, ja. Dieser spanische Sänger, der davon singt, dass er nie dort ist, wo er eigentlich sein müsste und von seinen Freunden nicht gefasst werden kann, dass er nicht genau weiß, in welchem Jahrhundert er eigentlich lebt, dass er auf einem Weg ist, der ins Nirgendwo führt, aber permanent getrieben. Vielleicht passt es ein bisschen auf Lisa Nerz. Lisa Nerz begibt sich ja in diesem Krimi auch zum ersten Mal nach Spanien. Lisa Nerz ist ja eine Zeitungsjournalistin in meinem Krimi, also eine Ermittlerin per Auftrag, per Rechercheauftrag, hat aber in ihrer Biografie, hat ja eine sehr wechselhafte Biografie und hat ja Fremdsprachensekretärin gelernt. Sie nennt sich immer Fremdsprachensekretöse und kann Spanisch und muss in dem Fall tatsächlich mal in Spanien ermitteln. Spanien ist eigentlich so eine emotionale Heimat von mir, also ja, ich liebe die spanische Kultur, habe viele, viele Sommer und Winter auch in Spanien verbracht, irgendwann mal angefangen, Spanisch zu lernen und mag eigentlich diese Mentalität der Spanier, bei denen Philosophie und Banalität immer ganz dicht beieinander liegen. Ein bisschen wie Lisa Nerz vielleicht.
Ich habe ja in einer Rezension gelesen, Christine Lehmann demontiert ihre Heldin Lisa Nerz. Ich war den ganz gespannt drauf, auf diese Demontage, und ich muss gestehen, ich habe das Buch gelesen, ich fand überhaupt nicht, dass sie demontiert wird. Ich fand sie sehr Lisa Nerzhaft.
Sie gerät in eine Krise. Das ist mal vielleicht, obwohl sie eigentlich immer in der Krise ist.
Ich meine, sie ist doch immer in der Krise, und irgendwie diese Toughness, die sie hat, diese Coolness, dass da eine große Verletzung sich darunter verbirgt. Ich meine, das wissen wir doch, oder? Das
Also Lisa Nerz ist ja immer die Figur, von der ich immer sage, und sie kokettiert ja auch damit, dass sie sagt, ich habe keine Identität. Es ist natürlich so, dass sie hat ja keine Geschlechteridentität, weil sie das ja ablehnt. Also sie will auch nicht Mann sein. Also es geht jetzt nicht darum, dass sie das Geschlecht wechseln will, sondern sie sagt halt, unsere Geschlechterrollen sind nicht die Rollen, die jetzt mit meiner Identität und meinem Ich zu tun haben könnte. Aber wo ist dieses Ich eigentlich und wer bin ich denn nun wirklich? Lisa Nerz würde das nie beantworten können. Wer bin ich? Die könnte höchstens sagen, wie verhalte ich mich? Und in dem Fall gerät sie sozusagen an den Punkt, wo sie so von allen Freunden verlassen, ihr Lebensabschnittsirrtum, also ihr Lebensgefährte, der Ermittlungspartner, der Staatsanwalt Richard Weber, scheint sich verliebt zu haben in eine andere Frau, und Lisa Nerz gerät in so eine Einsamkeitskrise, und die trägt sie eigentlich in Spanien aus. Und wo kann man das auch besser machen als in so einem furchtbaren Touristenort, der dann so ein Hinterland hat und so einen Berg, so einen einsamen Berg, auf den sie da steigen kann. Und da natürlich dient es dem Fortgang des Krimis auch. Also sie sucht eigentlich nach einer Leiche.
Aber ich meine, ich finde schon auch, dass sie eine Entwicklung durchmacht, das schon. Also, und dass sie auch Fragen stellt an sich selber. Und das finde ich auch durchaus legitim. Und ich finde nicht, dass es die demontiert, weil im Prinzip bleibt sie sich selber treu.
Ja, das ist immer die Frage, was erwarten eigentlich Leser von einer Krimifigur?
Okay.
Und für viele Leserinnen, also mir haben Leserinnen zum Beispiel schon mal gesagt, Lisa Nerz darf nicht älter werden. Es gibt auch, also sie wollen jetzt nicht, dass die irgendwann 50 oder 60 ist, sondern sie soll eigentlich immer so zwischen 30 und 40 sein. Inzwischen habe ich sie mal 40 gemacht, weil vor 15 Jahren hat sie mal mit Anfang 30 angefangen. Mhm. Aber die Stetigkeit des Ermittlers oder dieser Protagonisten von Krimis ist schon auch ganz wichtig. Mhm. Und der Krimi-Held, also in dem Fall die Krimi-Heldin, soll nicht wirklich in eine für sie unlösbare Krise gelangen, weil Krisen haben wir alle selber als Leser. Wir wollen jemand Starkes eigentlich haben oder jemand, der die Probleme, die wir haben, dann doch ganz gut lösen kann auch. Also Schwierigkeiten sind ja okay, aber es darf nicht an die Existenz gehen.
Das macht sie ja, also sie schafft es ja eigentlich schon, ihre Existenz zu retten.
Ja, immer. Sie kommt immer ganz tief runter und wurschtelt sich immer wieder raus. Und zwar souverän.
Das heißt, die Existenz von Lisa Nerz ist ja nicht gefährdet. Also ihre emotionalen Grundlagen bleiben ja erhalten in jeder Hinsicht. Aber etwas anderes, ich habe das Gefühl, du hast etwas anderes demontiert.
Nämlich?
Die Gewissheit der Weltsicht. Du hast, ich würde sagen, du hast die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit aufgezeigt, so würde ich es formulieren. Und zwar anhand dessen, was auch dein Metier ist, anhand dessen, wo du dich bewegst.
Medien, ja. Also meine Grundthese ist eigentlich die, und ich mache jetzt wirklich schon ganz, ganz arg lang Nachrichten und politische Berichterstattung, ist die, dass so wie die Medien die Welt abbilden, existiert sie nicht wirklich. Also man kann das eigentlich an allem überprüfen, wo man sich selber gut auskennt. Also wenn jetzt ein Lehrer in der Zeitung oder im Radio was über den Beruf des Lehrers und die Probleme hört, dann stellt er fest, das stimmt so nicht ganz. Wir haben in Stuttgart den riesigen Konflikt um Stuttgart 21 gehabt. Ein Wahnsinnsmedienaufwand und wahnsinnig viele Veröffentlichungen. Es gab immer Seiten, die Wahrheit für sich gepachtet hatten. Und zwar alle beiden Seiten hatten ihre Wahrheit. Und es gab überhaupt gar keine Chance, das aufzudröseln, weil die Informationen so unglaublich vielfältig waren, dass kein einziger Mensch diese Informationen überschauen konnte. Also man konnte am Ende nur sagen, ich glaube den einen oder ich glaube den anderen. Und so ist das. Also wir haben in unserer komplizierten Welt gar keine andere Chance mehr, als zu sagen, ich glaube, ich vertraue dem und glaube deswegen seiner Analyse von Welt. Ich glaube diesem Rundfunksender oder ich glaube dieser Zeitung, dass die das schon ordentlich machen und dann wird das so eine Wahrheit. Aber am Ende können wir nur noch glauben, weil wir nicht mehr überprüfen können. Und was passiert bei uns? Wir ziehen uns auf uns selbst zurück und gehen nach unserem eigenen Gefühl vor und sagen, ja, das so nach meinem Gefühl kann das ja so nicht stimmen. Und dann glauben wir uns selbst. Aber unsere Sinne und wir selbst sind sehr, sehr leicht zu betrügen. Und das ist eigentlich das Dilemma. Es geht um Lüge und Wahrheit und die Unfähigkeit, dass wir heute noch eine Wahrheit wirklich festnageln können. Das können wir nicht.
Wobei du witzigerweise im Kern ja, den klassischen Fall löst du.
Genau.
Der ist klar.
Leiche in einem geschlossenen Raum in der Wasserburg von Holzgerlingen, der Wasserburg Kalteneck, wo eben der Parapsychologe ermordet, ganz grausam ermordet, auch in einem vollständig hermetisch abgeschlossenen Raum, liegt. Und es ist völlig klar, dass der Mörder, der dort seine Tat ausgeübt hat, diesen Raum nicht eigentlich hat verlassen können. Und klassisches Krimi-Motiv habe ich auch wirklich so gesucht. Und es ist natürlich klar, dass wir das am Ende irgendwie auflösen. Und zwar ohne Zauberei natürlich, so wie sich das für einen ernsthaften Krimi gehört. Und daneben haben wir eben all diese spukhaften Elemente, wo man nicht genau weiß, kann das jetzt passiert sein oder kann es nicht passiert sein?
Das ist das Spitzfindige an der Sache, dass wir auf der einen Seite dieses ganz Klassische haben und auf der anderen Seite was unglaublich Postmodernes, Trügerisches und auch Skurriles. Aber ich würde vorschlagen, ich spiele jetzt noch ein bisschen Musik, damit ihr das mal alles ein wenig verdauen könnt, was ihr gehört habt. Wir sind hier im Lokalmagazin und wir sind mitten im Krimi eigentlich schon drin. Die Christine Lehmann ist heute unser Gast und wir haben uns schon ein bisschen über die Lisa Nerz unterhalten, über den Charakter der Lisa Nerz, über ihren dass sie sich nicht festlegen lassen will, dass sie immer reinhackt in die Breschen. Und es geht in diesem neuen Krimi Totensteige. Es ist ein ganz klassischer, hat einen ganz klassischen Plot und dieser Plot ist aber ein Anstoß für eine ganz große Sache.
Ja, der Plot ist eigentlich gar nicht mal so klassisch, aber das, ich will auch nicht zu viel verraten. Es ist schon klar, die Leiche im verschlossenen Raum, also wie der ermordet worden wird, das wird aufgeklärt. Aber es bleibt am Schluss dann doch halb offen vielleicht sogar, denn die Frage bleibt halt immer, was passiert eigentlich mit diesem Täter oder dem möglichen Täter. Ansonsten geht es eigentlich, wie in all meinen Krimis, immer um ein Thema. Und in diesem Fall ist dieses Thema eben die Parapsychologie, also die Geisterforschung und die Phänomene und die Frage, welche parapsychologischen Phänomene gibt es denn eigentlich wirklich? Und welche gibt es wirklich tatsächlich nicht? Und das, woran wir ja glauben, nämlich, dass es die Vorahnungen gäbe, also wer hat nicht schon mal an jemanden gedacht und kommt schon ruft er an, das lässt sich wohl wissenschaftlich überhaupt nicht belegen. Also im Moment hat man noch keine Methode gefunden, das zu belegen. Also Wahrsager und so weiter, das ist wirklich Humbug. Also da braucht man keine Sekunde dran zu verschwenden, dass das in irgendeiner Form realistisch sein könnte oder dass ein Wahrsager wirklich in die Zukunft gucken könnte. Aber die Möglichkeit der Telekinese, die scheint belegt. Das heißt, ich kann es gibt Leute, die das können, den Fall von Würfeln zu beeinflussen zum Beispiel. Also man sagt den Leuten dann, lässt Würfel fallen über eine schiefe Ebene, sagt, wählt immer die 5 aus oder fordert von den Würfeln, dass immer die 5 nach oben fällt. Und dann gibt es so Ausreißer signifikant, also bei bestimmten Menschen, die auch einen bestimmten Charakter haben. Und das hat man dann wissenschaftlich noch so umgebaut, dann zu eben völlig elektronischen, nicht beeinflussbaren Methoden. Und da gibt es eben immer wieder bestimmte Typen, die diese statistischen Ausreißer produzieren können. Und das lässt sich statistisch auch einwandfrei nachlassen. Also das, was wir am wenigsten wahrscheinlich halten, nämlich, dass ich die Realität in irgendeiner Weise beeinflussen könnte durch meine Gedanken oder was auch immer, das scheint tatsächlich am ehesten der Fall zu sein.
Da hatte ich auch das Gefühl, also ich habe das Gefühl gehabt, ich gehe durch so ein Spiegelkabinett oder so ein, und das sind verschiedene Ebenen. Da ist einmal diese Frage der Parapsychologie, was gibt's und was gibt's nicht. Also das Nachprüfbaren. Deswegen ist ja auch der Krimi ist ja in gewisser Weise, das ist ja belegbar. Also da gibt's ja logische Nachweise dafür. Und dann gibt es so Dinge, wo einem dann die Nachweise fehlen, wo man dann nicht mal genau weiß, ist das jetzt Einbildung oder ist es Realität?
Ja, also zum Beispiel, also Lisa Nerz macht einen Test, den typischen Telekinese-Test und man stellt dann fest, dass sie in irgendeiner Form telekinetische Fähigkeiten hat. Also nicht besonders berauschend, aber doch immerhin. Und sie unternimmt ja dann mit ihren Ermittlungspartnern, inzwischen sind es dann 4 Leute mit Hund, also 5 Freunde eigentlich, eine Flugreise nach Schottland. Und dieses Flugzeug gerät in Schwierigkeiten und die Triebwerke fallen aus. Und Lisa Nerz hat dann das Gefühl, so jetzt muss ich da irgendwie, die springt wieder an ihr Triebwerke, ne? Und also so konzentriert sich total darauf, dass sie, ich will jetzt noch nicht sterben, ich will nicht abstürzen, das muss jetzt irgendwie, ne? Und springt gefälligst wieder an. Und es gibt dann so im letzten Moment noch so eine Notlandung, die dann halbwegs friedlich verläuft. Und die Frage für Lisa Nerz bleibt dann immer, habe ich das jetzt beeinflusst oder nicht? Und dann ist ja noch das zweite Problem. Gleich nach dem Mord wird ein Tatverdächtiger verhaftet, festgenommen und in Untersuchungshaft genommen. Das ist Juri Katzenjakob, ein sehr seltsamer junger Mann, der so eine Affinität hat zu toten Tieren und gerne auch Tiere tötet. Und der soll jetzt diesen Professor da ermordet haben, eben sehr blutig. Man weiß noch nicht, wie er wieder aus diesem Raum rausgekommen ist. Und man hat sehr schnell das Gefühl, dass dieser junge Mann die Fähigkeit hat, wirklich Unglück heraufzubeschwören. Also Flugzeuge zum Absturz zu bringen, Katastrophen zu erzeugen, diese rätselhaften Dinge zu erzeugen. Und Lisa Nerz hat das Gefühl, oder die Frage ist immer, wie stoppt man den jetzt? Also wenn jemand telekinetische Fähigkeiten hat, dann muss ich ihn umbringen, um das zu beenden. Das lässt aber unser Rechtssystem nicht zu. Und die Frage ist, wie kann man den jetzt stoppen? Was auch die Welt dann in dem Krimi, die Welt drumherum zum Wahnsinn treibt. Weil die immer das Gefühl haben, für alle fürchterlichen Katastrophen ist der verantwortlich. Das muss man jetzt stoppen. Deutschland, tu was. Ne? Töte ihn oder mach irgendwas. Und Deutschland kann ihn ja nicht töten. Lisa Nerz hat dann das Gefühl, ich muss in einen geistigen Kampf mit ihm treten.
Und das ist ja alles, also ich hatte immer das Gefühl, es ist immer so ein bisschen, dass ich denke, ja, da ist was dran. Und dann gibt's immer diese Geschichte mit diesem System, dass alle Dinge ein System sind. Und wenn man dieses System eintritt, wird man Teil von dem System. Das heißt, dieses System beeinflusst einen und man kann aber auch das System beeinflussen, je nachdem, wie stark man ist, also wie willensstark man ist.
Also das ist die moderne Parapsychologie, sagt immer, es gibt keine geistige Kraft. Es gibt keine Kraft, man kann nichts messen, was Gegenstände beeinflusst. Aber die greifen dann jetzt auf die Quantenphysik zurück und da gibt es ja auch solche Phänomene, dass sich Quanten genau gleich verhalten, obwohl man nicht weiß, wie die sich darüber verständigen. Und Parapsychologie könnte so etwas Ähnliches sein. Ich begebe mich mit der toten Materie oder mit dem, was sich bewegt, das muss ja immer in irgendeiner Form dynamisch sein, in so eine Symbiose oder in so eine innere Einigkeit und dann kann ich wirklich ganz seltsame Effekte hervorrufen, von denen im Rückblick nie ganz klar ist, ob sie wirklich stattgefunden haben. Also diese Flüchtigkeit dieser Phänomene, Elusivität, wie man das da nennt, ein richtiger Begriff. Man kann sie nicht beobachten. In dem Moment, wo man beobachtet, finden sie nicht statt. Also dieses Schwergreifbare, was übrigens auch für die Quantenphysik gilt. Und das spiele ich in dem Krimi dann schon so durch, dass man eine Chance hat, es zu verstehen, wie das funktioniert. Ja.
Das heißt, da hatte ich dann das Gefühl, ja, das ist, glaube ich, das, wo die Christine Lehmann schon auch denkt, dass das schon auch so ist.
Ja. Also ich kenne, also das Thema Parapsychologie ist ein Thema, was ich seit meiner Kindheit mich beschäftigt hat, weil ich habe Hans Bender kennengelernt, den damaligen Leiter des Parapsychologischen Instituts in Freiburg, was es nicht mehr gibt. Heute gibt es nur noch diese Beratungsstelle, die von Walter von Lukadou geleitet wird, wo sich wirklich auch jeder hinwenden kann, der irgendein Problem hat oder irgendein Phänomen, das ihn beunruhigt und der dann berät. Ich habe dann immer mal wieder was über Parapsychologie gelesen und dann zum Schluss natürlich jetzt, als ich recherchierte, auch wieder die modernen Analysen, gerade von Walter von Lukadou, was mir wieder sehr eingeleuchtet hat. Und ja, es kommt in dem Krimi eine Szene vor, die ich vielleicht dann doch nach der nächsten Musik mal vorlese, wo beschrieben wird, wie sowas funktionieren könnte.
Okay. Ja, wir unterhalten uns natürlich hier und jetzt kommt was, das ist real.
Ja, also Lisa Nerz hat ja parapsychologische Fähigkeiten und will es dann tatsächlich mal ausprobieren. Und ich lese die Szene erst mal vor und dann sage ich noch was dazu. Ist jetzt gar nicht so furchtbar lang. Wollen wir doch mal sehen, sagte ich mir, legte die Schere weg und starrte auf die Fee und das Lottoziehungsgerät. Die Vier. Ich will die Vier als erste Kugel, mehr nicht die Vier. Die Trommel begann zu rugeln, die Kugeln kullerten. Und jetzt bitte die Vier so hinrollen, dass sie zuerst von der Bahn aufgeschippt wird, wenn die Trommel stoppt und sich rückwärts dreht. Es ist ganz leicht, die Vier bitte. Die Reihe der Kugeln wurde zum Loch gehoben, die erste Kugel fiel und ich sah schon, dass es nicht die Vier war, aber es war die 23, die Zahl für Psi. Immerhin eine Antwort. Wir spielen Psi. Ja, das tun wir. Und dann fiel die zweite Zahl. Und sie war tatsächlich die Vier. Auf der dritten Kugel stand die Zahl 32, spiegelverkehrt zu 23. Also wirklich. Das grenzte an Spott. Und dann kam, wie um das Spiel mit mir auf die Spitze zu treiben, die 44. Ende. Ich nahm meine Nagelschere wieder, bückte mich zum kleinen Zeh. Es gibt nur sehr wenige Zahlen, hier 49, und jede lässt sich interpretieren, hätte Richard eingewendet. Zum Teufel mit Richard. Ich schnitt tief in den kleinen Zeh, Blut quoll. Ich tropfte ins Badezimmer und suchte Pflaster. Aber es ist doch wahr, Richard, 4 Zahlen, in einem unmittelbaren und engsten Zusammenhang mit meinem Entschluss, Psi zu betreiben und die 4 zu sehen zu bekommen. Da gibt es nichts mehr zu deuteln. Da musst sogar du die Klappe halten. 4 und 44, 23 und 32, 2 Gruppen, 3 Ziffern, 3-mal die 4 und einmal Psi und sein Spiegelbild. Da passt kein Zweifel mehr dazwischen. So also funktionierte das. Es ist ganz einfach, wenn es geschieht. Und als es geschah, kam es mir selbstverständlich vor. Die Antworten hatten gepasst. Es waren die eines eigenwilligen Individuums gewesen, das sich nicht befehlen, aber mit sich reden lässt und Spaß an einem kleinen Schlagabtausch hat. Jetzt weiß ich auch, warum ein Telekinetiker sich nicht einfach mal kurz die Lottozahlen werfen lassen kann, die er auf einem Schein angekreuzt hat. Er befiehlt nicht. Es ist ein Dialog unter Gleichen. Psi ist Harmonie, alle Teile eines Systems und in ihm das menschliche Individuum handeln gemeinsam. Keines ist beherrscht das andere. Der menschliche Geist unterwirft nichts. Er ist nur dabei, wenn etwas Außerordentliches passiert und macht mit. Und diese Szene kann man als Autorin natürlich erfinden, dann ist sie beliebig, wobei ich jetzt mal gleich sagen musste, so hätte ich es nicht erfinden können. Es war tatsächlich so, dass ich genau das gemacht, also ich habe ja nicht die Fußnägel geschnitten, aber ich habe genau das gemacht, was Lisa Nerz auch gemacht hat. Ich dachte plötzlich, als die Ziehung der Lottozahlen anstand, ja, das wollen wir doch jetzt mal sehen. Kann ich das jetzt eigentlich? Und habe das genau so gemacht und es sind genau diese Zahlen gefallen. Das kann man auch nachprüfen, wenn man das im Internet recherchiert. Also diese Zahlen sind an einem bestimmten Tag im vergangenen Jahr so gefallen und das war wirklich so. Und dieses Gefühl, ha, da passiert irgendwas, du bist da dabei und du zweifelst auch nicht. Also es darf nicht eine Sekunde des Zweifels dabei sein. Man darf sich dann in dem Moment auch nicht mehr beobachten, sagen, ich bin jetzt schon mal ganz gut, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob meine Psi-Fähigkeiten auch noch für die nächste Zahl reichen. Dann würde nichts mehr passieren. Sondern ich war in dem Moment total drin und habe dann irgendwann abgebrochen, als ich dann das Gefühl hatte, so, jetzt geht's auch nicht mehr. Die Interpretation der Parapsychologen für so ein Phänomen ist, der Mensch ist dabei, wenn es einen statistischen Ausreißer gibt.
Okay. Also der Mensch ist die zusätzliche Kraft dazu.
Ja, ist dabei, ja. Und genau, er ist einfach okay. Irgendwie dabei. Wenn er nicht dabei wäre, würde es so nicht passieren, okay. Aber er ist dabei. Und die Fähigkeit eines Telekinetikers entscheidet sich daran, ob er in dem Moment, wo es einen statistischen Ausreißer ist, dabei gibt und das auch will.
Okay, das ist quasi das, deine Grundlage, wo du sagst, okay, das ist so.
Ja, ja.
Aber es ist auch so, dass man dir das nicht glauben muss.
Nee, überhaupt nicht.
Das heißt, in diesem Buch ist es so, das sind ein paar Sachen, die sind so. Es sind ein paar Sachen, da merkt man, das könnte so sein. Und es gibt ein paar Sachen, da weiß man gar nichts. Mhm. Was ja, das entfaltet sich ja, diese ganze Geschichte. Du hast vorher das mit dem Flugzeug gesagt. Es ist ja so, dass das immer größer wird. Es wird immer skurriler. Es gibt verschiedene, wir wissen jetzt zum Beispiel nicht, wer dahinter steckt. Es ist ja vordergründig ein Mord passiert, aber dieser Mord ist ja in einem größeren
Zusammenhang. Dann kommt die Verschwörungstheorie, das ist ja klar. Also wir wollen ja den Krimi mit der Verschwörungstheorie haben, das spielt da ja auch ein bisschen drauf an. Da gibt es eine Wartek-Verschwörung und dann gibt es natürlich auch irgendeine Genfer-Verschwörung und es gibt so Geheimtreffen und die Frage ist ja immer, steht ein riesiges, großes Interesse hinter diesen Phänomenen? Und ein Interesse ist ja völlig klar, was dahinter steht, nämlich das Interesse der Presse, ein Phänomen hochzujubeln und zu einer riesigen Gefahr für die Welt zu stilisieren, nämlich Juri Katzen Jakob und seine parapsychologischen Fähigkeiten. Das ist ein wirtschaftliches Interesse, klar, weil die Zeitungen verdienen einfach sehr gut damit. Und jetzt schaffen die Zeitungen plötzlich eine Wahrheit, also in dem Krimi, in der Realität eigentlich auch, plötzlich eine Wahrheit und eine Welt, die halb fiktiv ist. Das ist das eine. Und dann ist immer noch die Frage, die Wahrheit dahinter, gibt es die oder nicht?
Hat das jemand jetzt gelenkt? Das geht ja auch immer darum, hat es jemand gelenkt? Gibt es da, also ist da was dran an dieser Verschwörungstheorie? Gibt es da Verschwörer?
Ja.
Oder ist das alles aus dem System rausgekommen, aus diesem, wie so ein Selbstläufer, aus diesen einzelnen Interessen, die da reingreifen, ja, und dann diese Phänomene hervorbringen?
Genau.
Oder gibt es da wirklich eine Zentrale?
Also sagen, meine Aussage in dem Buch ist ja eigentlich, die Verschwörungen, die es ja vielleicht gibt auf der Welt, werden nicht durch drei Leute hergestellt, sondern Verschwörungen entstehen, weil sehr viele Leute daran mitmachen wollen und an diese Verschwörung ebenfalls glauben. Wie du sagst, es ist ein System oder eine Einheit, die sich in eine bestimmte Richtung bewegt. In den 80er Jahren hat man das mit Chaos-Theorie versucht zu interpretieren. Also viele haben einen Interesse oder auch verschiedene Interessen, die sich alle aber in eine gleiche Richtung bewegen. Es nützt vielen, wenn es Juri Katzenjakob gibt, der verantwortlich ist, also der Teufel auf der Welt ist. Es nützt halt vielen.
Und die Frage ist aber auch immer, das ist ja denn so, es werden ja Anschläge verübt oder auch Nicht-Anschläge verübt. Das ist ja die Frage, ist sie jetzt zufällig, weil sie in dem System ist, passieren all diese seltsamen Dinge, weil sie im System ist? Oder ist jemand da, der sie ausschalten möchte und deswegen das anstößt, das System? Also gibt es da noch einen unsichtbaren Spieler, den wir nicht sehen.
Ja, das glauben wir ja immer, dass es den gäbe. Ja. Ne? Also die, wenn wir so die Geschichte zurückblicken und die Katastrophen, die wir in der Welt so hatten in den vergangenen 10 Jahren, es sind immer Verschwörungstheorien aufgetaucht. Und alle diese Theorien haben wirklich gute Argumente für sich. Die Gegner dieser Verschwörungstheorien haben ebenfalls sehr gute Argumente. Und wenn man beide Seiten anguckt, dann muss man beiden Seiten recht geben. Mhm. Es kann immer nur so oder so sein. Und wir sind eigentlich felsenfest überzeugt, dass es entweder so oder so ist. Und eigentlich, und ich persönlich glaube, dass diese Macht Einzelner begrenzt ist. Die würde nicht funktionieren, wenn es nicht auch eine Medienmacht gäbe oder ein allgemeines Interesse der Welt, das so zu glauben.
Okay, das heißt, es ist jetzt nicht, da hinten sitzt so ein Konsortium, das es alles steuert, sondern es ist eher so ein bestimmtes System und Interessen, die in eine Richtung gehen und die deswegen dieses System antreiben in die
genau.
In bestimmte Richtungen.
Wobei auch im Krimi natürlich die geheime politische Konferenz vorkommt, die es in der Realität tatsächlich gibt. Die heißt nur anders und funktioniert ein bisschen anders. Aber diese Weltherrscher, große Politiker, Banker, Zeitungsmagnaten, die sich da in der Schweiz in Rorschach treffen, um vor allen Dingen darüber zu beraten, wie er mit Juri Katzenjakob fertig wird und eine Lösung zu finden, die aber nicht nur Macher sind, sondern eben auch Opfer. Mhm. Also Opfer ihrer eigenen Angst, Opfer ihrer eigenen Glaubenssätze und dann eine Lösung finden müssen, die sie alleine nicht finden können. Und es erscheint dann immer sehr mächtig. Es erscheint so, als gäbe es Politiker, die könnten unsere Welt beeinflussen. Wie man auch sagt, diese Konferenz habe beschlossen, dass der eiserne Vorhang aufgeht und Ungarn seinen Zaun durchschneidet, was dann zur Wiedervereinigung geführt hat. Also hätte die Wiedervereinigung beschlossen, geht ja so nicht, sondern hat einen Anfangspunkt beschlossen. Mhm. Und dann gibt es eine Entwicklung, die niemand vorhersehen kann.
Das wird ja auch in dem Roman so angedeutet, dass diese Konferenz tatsächlich am Anfang der Ereignisse stand, aber dass die nur was angestoßen haben.
Genau, ja. Diese Konferenz gibt es wirklich, die heißt die Leber-Konferenz. Bei uns heißt, bei mir im Krimi heißt es ein bisschen anders.
Ja. Jetzt spielen wir mal noch ein bisschen Musik, mal gucken, ob ich es diesmal hinkriege. Ja. Was singen die? Jedenfalls eine recht flotte Musik. Wir haben uns gerade ein bisschen unterhalten über, also ich muss sagen, ich habe mich sehr gut amüsiert auch, weil es ist auch sehr skurril, was da alles passiert. Ich wollte gerade sagen, was kann man da für ein Fazit ziehen? Und ich bin dann drauf gekommen, dass diese Krimi ganz anders ist oder speziell ist. Sonst habe ich bei einem Krimi oft das Gefühl, die Autorin weiß alles. Also die ist eigentlich der Drahtzieher im Hintergrund, wenn es denn eine Autorin ist, sind oft Autorinnen, glaube ich. Oder bei Ariadne sind es nur Autorinnen. Obwohl, ich habe das Gefühl, dass Frauen auch gerne Krimi schreiben. So.
Das ist genau gleich verteilt. Also echt? Die Männer, es gibt ja fast genauso viele Männer, also es gibt eigentlich gleich viele Männer, die Krimi schreiben. Vor allem sind die Männer auch viel erfolgreicher als die Frauen. Also die werden von der Kritik und von den Preisjuries sehr, sehr viel mehr wahrgenommen und auch gewürdigt. Also Frauen, Krimis, die von Frauen geschrieben werden, werden oft nicht wirklich ernst genommen. Also nicht von der, sagen wir mal, Literaturkritik oder von dieser Ebene, wo es dann wirklich auch um Geld und Preise und Verkaufszahlen geht.
Woran würdest du das festmachen? Oder auf was würdest du das zurückführen?
Also Männer suchen sich Themen, die Männer interessieren. Männliche Schreiber haben sehr oft einen männlichen Detektiv, der sich in der Midlife-Crisis befindet, so wie die Leser auch, die männlichen. Und der mit ein Eheproblem hat, ein Gesundheitsproblem und so weiter und das durchspielt. Und dann vielleicht auch noch eine Geliebte. Die Frauenrollen, die in Krimis von Männern geschrieben werden, sind oft die üblichen, nämlich die Frau ist die Verräterin oder die Negative oder die böse Mutter. Also das ist alles ganz klassisch und so, wie man es erwartet. Und dann wird es auch so geplottet, wie man es erwartet. Und gut und böse, also der gute Mann, die böse Frau oder der böse Banker und der gute Detektiv, das ist alles ganz klar verteilt.
Okay.
Aber eingängig.
Es gibt ja auch so Leute wie die Manotti, die hat ja auch schon Preise bekommen. Und ja, das ist ja nicht gerade eingängig.
Das ist dann so ein Ausreißer,
eingängig.
Ja. Mhm.
Also die ist ja ziemlich bomb. Und dein
Wobei die sehr offensichtlich politisch ist. Also sehr offensichtlich sehr leicht zuzuordnen vom politischen Inhalt und der politischen Aussage. Das ist jetzt bei mir nicht so, obwohl die Krimis natürlich hochpolitisch sind.
Ja. Was hast du für Resonanzen auf deine Krimis?
gute Resonanzen. Also es gibt halt eingefleischte Fans, die sind süchtig nach Lisa Nerz, und es gibt auch viele Leute, die von außen kommen und zum ersten Mal sowas lesen und sagen, boah ey, aber ich kriege ja zum Beispiel keine Preise dafür, was sicher auch damit zusammenhängt, dass der Verlag ein kleiner Verlag ist. Also ein großer, starker Verlag erzeugt natürlich auch eine ganz andere Reaktion, das ist klar. Aber ich bin halt auch wahnsinnig zufrieden mit den Krimis und mit den Reaktionen und mit den Lesungen und mit den Leserinnenreaktionen. Das ist toll.
Du hast gemeint, dass eigentlich dieser Krimi auch ein bisschen dieses Genre auch überschreitet.
Also ja, der Krimi ist halt klassischerweise der sagt, was gut ist und richtig ist und was böse ist und was nicht. Und bei mir ist völlig klar, ich persönlich lehne Mord ab. Ich halte das nicht für eine Konfliktlösungsstrategie, also Gewalt überhaupt nicht, und habe auch die Figuren, die dafür stehen. Aber es ist natürlich schon geht ja eher ins Romanhafte oder also ich will dem jetzt gar nicht das Literarische zuordnen, aber es ist nicht einfach nur ein einfacher Krimi, den man halt dann mal so liest und wo völlig klar ist, was jetzt passieren wird, ja. Obwohl ich mich natürlich an die Regeln halte. Ich habe die Leiche und ich habe einen ordentlichen Showdown. Und einen Plot.
Allerdings. Ich habe mir jetzt überlegt, wie du gesagt hast, ich halte Mord nicht für eine Konfliktlösung, ist mir auch ein bisschen so klar geworden, weshalb ich das mag. Ich muss gestehen, ich habe auch bestimmte moralische oder gefühlsmäßige Grundsätze. Und da geht es darum, dass die Menschenwürde gewahrt wird und dass ich fand es fast schon ein bisschen viele Opfer da drin.
Es gibt dann wieder andere, die sagen, ja, so viele Leichen wie möglich. Ja.
Aber für mich ist es so, dass ich so eine Welt immer ernst nehme. Und auch die Personen drin ernst nehme und finde, dass man sie so behandeln sollte wie reale Personen. Das heißt, dass die Person im Buch auch ihre Würde hat. Und dann gefällt mir das eigentlich nicht so, wenn zum Beispiel der Mörder dann eine gute Position kriegt und ich dann mit an Seite des Mörders morden darf.
Das, ja, ich mag das auch nicht, ja. Also es ist halt so oder so, also die einen sind so, die anderen sind so. Mir tut's leid um jeden Menschen, den ich in meinem Krimi umbringen muss, und oft ist es so, dass ich eine Person als Hauptleiche oder Initialleiche habe, die niemand, auch die Leser nicht, auch ich nicht vorher richtig kennengelernt und die vor allen Dingen auch nicht lieben gelernt haben. Also das schmerzt mich dann immer selber, und ich würde gerne Krimi schreiben, die dieses Mordgenre nicht bedienen würden, aber es würde dann nicht mehr als Krimi funktionieren, und es wäre praktisch, es ist ein Paradoxon, das geht nicht, ja. Es werde dann als Roman laufen oder in einer ganz anderen Kategorie, und dann geht's nicht mehr.
Gibt's das Krimis, könnte ich mir schon vorstellen, wo das Mordopfer denn gar keines ist, sondern nur gefaked, oder?
Es gibt so Krimis, wo eine Entführung, die gut ausgeht, beschrieben wird. Also dann hat man keinen Toten, ja. Aber die meisten Krimis haben Tote, und es gibt schon immer wieder den Versuch, auch Wirtschaftskrimis zu schreiben. Und auch da gibt's Möglichkeiten, dass da eben keine Leiche liegen bleibt. Das ist immer nur die Frage, ob das dann auch Leser findet, gell?
Ich glaube, dieser Mord, das ist schon so was Erschreckendes, das einem dann emotional.
Ja, lieben wir aber, ja. Mhm.
Vielleicht ist es auch diese Angstlust, also dieses Gefühl, besonders lebendig zu werden, wenn ich bedroht werde.
Ja, ich weiß nicht genau, warum Leute so furchtbar gerne Krimis lesen. Also ich persönlich lese gar nicht so furchtbar gerne Krimis. Aber das ganze Fernsehprogramm besteht aus Krimis, und offensichtlich muss das halt für viele Leute dieses Makabre, ja, spannend sein. Es ist ja auch ein bisschen infantil eigentlich, diese Lust am Makabren. Also das ist eigentlich das, was Jugendliche oder Kinder so im Alter zwischen 9 und 14 oder 17 durchleben, diese Faszination Tod und diese Faszination absolutes Ende und Grausamkeit und Düsternis und unheimlich und so. Und offensichtlich gibt es viele in unserer Erwachsenenwelt, die das dann auch noch wieder suchen, ja.
Ja, mir ist das auch mal aufgefallen, das ist eine Phase in meiner, also als ich noch, ja, so Ende Teenagerzeit, Anfang 20, da war ich sehr fasziniert von so düsteren Sachen.
Ich habe auch gern Krimis gelesen in dem Alter, ja.
Und irgendwann hat es aufgehört. Hat mich nicht mehr interessiert. Da hatten mich eigentlich menschliche Schicksale interessiert. Wie ist das für dich? Du schreibst Krimis, sagst aber, dass dich das eigentlich gar nicht so sehr interessiert.
Ja, ich schreibe gerne, also das Lesen. Ich erzähle gerne Geschichten, und natürlich lässt sich eine Geschichte leichter erzählen, wo es um wirklich existenzielle Bedrohung geht. Deutschland ist ja ein Land, wo es eigentlich nicht wirklich Probleme gibt, die einen in diese biologisch-existenzielle Situation bringt. Natürlich haben wir große Armut und es gibt viele Menschen, die da am Existenzminimum leben und auch wirklich existenziell bedroht sind. Also vor allen Dingen auch psychisch, körperlich ja eigentlich gar nicht, weil verhungern muss eigentlich niemand in Deutschland. Und es ist sehr schwer, in einer so saturierten, also gesättigten Gesellschaft wie unserer, einen Roman zu schreiben, der genau diese Geschichte erzählt. Deswegen greifen viele Autoren auch auf die Nazizeit zurück und so. Da hat man das dann wieder. Mhm. Und im Krimi hat man es halt auch. Mhm. Also man hat immer dieses Schicksal zwischen Liebe und Tod. Mhm. Also Liebe, Verrat und Tod. Und eine, im Zweifelsfall auch für die Heldin eine Bedrohung, also so ein Angstfaktor. Und da lassen sich halt Gefühle gut beschreiben, da lässt sich Schicksal gut beschreiben, da lassen sich auch so Grundkonflikte in der Gesellschaft gut beschreiben. Also dieser Grundkonflikt, den ich hier erzähle, dieses, das, was ihr für wahr haltet, ist nicht wahr. Das lässt sich halt vor so einer Folie, sagen wir mal, gut erzählen. Und dann ist es einfach so, dass sich Krimis sehr viel besser verkaufen, als wenn ich jetzt in dieses literarische Genre gehen würde und bei Luchterhand oder so, ganz abgesehen davon, dass sie mich nie nehmen würden, was veröffentlichen würden, dann würde das an Rand, einfach Randbücher bleiben, die nur noch im Feuilleton und für ganz wenige Leute interessant sind.
Es ist also auch ein Vehikel, dass das, was du beabsichtigst, transportieren kann. Aber du schreibst auch andere Arten von Büchern.
Ja, zum Beispiel Jugendromane, ja. Gerade jetzt erschienen der Eukalyptusmond, wunderbar für Weihnachten. Also Liebesgeschichten für Mädchen, die so dieses Gefühlschaos der ersten Liebe durchleben. Schon in Richtung Happy End, also nicht tragisch. Und das spielt immer in einem fremden Land. Also das, und Eukalyptusmond, wie der Titel schon sagt, spielt in Australien.
Wow, das habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Aber du schreibst auch Liebesromane, kann das sein?
Oder? Das liegt schon eine Weile zurück, also diese Liebesromane für Erwachsene, ja. Das ist ja schon, das war so Anfang, also um die Jahrhundertwende eigentlich. Und weil ich da keine Krimis veröffentlichen konnte, weil ich bei dem Rowohlt Verlag rausgeflogen war wegen Erfolglosigkeit. Und dann hat Ariadne mit mir angefangen und dann habe ich das mit diesem Liebesroman schreiben gelassen.
Da bist du jetzt richtig gelandet bei den Katzen. Ich fand es auch sehr schön, dass die im letzten Krimi in der Malefizgrotte, dass die da auftauchen. Also, dass die Lisa Nerz da auf der Buchmesse ist und da dann eine Runde sympathischer Frauen trifft. Das fand ich sehr schön.
Naja, der Ariadne Verlag sitzt in Hamburg, ja. Er hat als Emblem die Katze. Obwohl sie jetzt auch schon eine Tasche gemacht haben, wo der Dackel drauf ist, nämlich Scipion, der Dackel, mit dem Lisa Nerz zusammen unterwegs ist.
Sehr toll.
Und die halt sehr viel politische Krimis, auch eigentlich linke Krimis veröffentlichen, wobei politisch und links eigentlich fast identisch ist, weil rechts kann man sich kaum als politisch vorstellen. Das ist dann einfach nur reaktionär. Die das veröffentlichen, hängt dann auch noch ein theoretischer Verlag dran, ein Argumentverlag. Und die halt sehr, schon seit den 80er Jahren Krimis machen, die nicht nach Schema F laufen, wo ich dann eben auch eine gute Heimat gefunden habe.
Es ist ja auch ein Vorwort drin von der Else Laudano, die Lisa Nerz anspricht und sagt, dass sie eigentlich von Sie halten sie ja gar nichts, das ganze Esoterik-Zeug.
Stimmt, ja. Wollte der Verlag erst nicht haben.
Na, ein Glück, dass sie es doch gewagt haben. Also ich finde auch, Ariadne ist auch eine gute Adresse, wenn man interessante Bücher haben möchte. Also wenn man was haben möchte, das dann aus dem Mainstream rausragt. Und das heißt aber nicht, dass das langweilig ist, weil die haben sehr gute Schriftstellerinnen. Also das ist auch bei dir so. Du hast eine eigene Art von Sprache, die man nicht so in jedem Buch so findet. Also,
Also man sollte es vielleicht mal ganz deutlich sagen. Mainstream heißt ja wirklich, dass sich Bücher richtig gut verkaufen.
Okay, gut.
Also je größer
also
die
es ist doch
Deckung,
Mainstream.
Ja, je größer die Deckung ist von dem, was eigentlich alle Menschen denken und je weniger die Überraschungen sind, je weniger man gezwungen wird als Leser, doch seine eigenen Ansichten mal zu überprüfen, desto erfolgreicher sind die Bücher. Das ist bei Ariadne nicht so. Meine Bücher sind zwar erfolgreich, aber lassen sich überhaupt nicht vergleichen mit anderen Krimi-Autoren, die in anderen Verlagen. Und es ist okay, auch mal etwas zu kaufen, was nicht Mainstream ist. Das ist trotzdem genauso vergnüglich, manchmal sogar interessanter. Und die Leute langweilen sich weniger mit einem Krimi, den sie von einem abseitigeren Verlag, also zum Beispiel auch so einem wirklich wertigen Verlag wie Ariadne, kaufen, als mit einem, der auf jeder Bestsellerliste steht. Ja?
Vor allen Dingen, der Witz an der Sache ist nämlich der, dass dieser Krimi eigentlich genauso auch meine Wünsche bedient hat, muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ich durfte durch ganz Europa reisen, ich durfte witzige Situationen miterleben, also es sind wirklich äußerst skurrile Dinge, die da passieren. Es gibt einiges zu lachen, es gibt einiges zu staunen und es ist im Prinzip, es ist romantisch. Ich habe dann gedacht, naja, so abwegig ist die Lisa Nerz nicht. Die hat zwar schon ihre Sachen, wo der Name alle sagt, was macht die da?
Das muss jetzt nicht sein,
was
ja, klar.
Was treibt die da alles mit der da? Mhm. Aber im Endeffekt ist es ja so, im letzten Krimi rettet ihr Irrtum in Anführungsstrichen ihr das Leben. Mhm. Und in diesem revanchiert sie sich, also ganz nerzmäßig eigentlich.
Mhm. Ja.
Und trotzdem ist es sehr romantisch, oft unter der Oberfläche.
Also Lisa Nerz ist im Herzen auch eine Heldin, ja, und scheitert sehr oft an ganz banalen Situationen, wo sie sich dann falsch verhält oder einen Fehler macht und Fehler, die wir alle machen, ja.
Und das ist das Schöne dran irgendwie. Es muss nicht deprimierend sein und es muss nicht langweilig sein und es muss nicht verkopft sein. Man kann irgendwie in so eine Wald reingehen, ganz viel erleben, ohne auf irgendwas verzichten zu müssen. Mhm. Und jetzt sagen wir nochmal, wie er heißt.
Totensteige, bei Ariadne erschienen.
Und ich glaube, es sind über 600 Seiten, ja?
500, ja.
500.
Mhm. Also ein richtig schöner, dicker, opulenter Krimi. Schmöker. Auch mal schön.
Mhm. Kann ganz lang drin rumschmökern. Mhm. Und es gibt ein Mädchenbuch, Eukalyptus Mond.
Genau.
Das auch rausgekommen ist, aber nicht bei Ariadne.
Nee, sondern bei Thienemann, also okay. Planet Girl.
Okay, also das als Tipp für heute. Und wir sind schon ziemlich am Ende unserer spannenden Stunde heute. Vielen Dank an Christine Lehmann.
Ja, ich danke. Vielen Dank.
Und hier am Mikro war die Elvira Stecher.
Und die Fatwa.
Und ihr könnt das Ganze nachhören auf unserem Blog und Podcast lokalmagazin.ueste-welle.de. Irgendwann heute Nachmittag.
Genau, sobald die Beiträge dann abgeloadet sind.
Sobald die Fatwa es geschnitten und mit einem hübschen Text versehen hat.
Genau.
Und Lokalmagazin gibt es wieder nächsten Freitag von 10 bis um 12. Und morgen in aller Herrgottsfrüh könnt ihr die Wiederholung hören. Ich glaube von 5 bis 7, ich weiß es immer nicht genau.
Von 6 bis um 8.
Okay, von 6 bis um 8, nicht ganz so früh. So.